Deutschlandfunk, Information und Musik.
Politische Teilhabe ist technisch heute ja verhältnismäßig leicht möglich. Partizipation in der Plattformgesellschaft, das ist oft nur noch einen Klick weit entfernt. Aber ist Kommunikation auch schon gleich Repräsentation? Wer wird davon wirklich erfasst, wer nicht? Die Historikerin und Politikwissenschaftlerin Claudia Gatzker betreibt ein Forschungsprojekt und das heißt Verborgene Stimmen der Demokratie. Repräsentationen des Volkes in der Bundesrepublik von 1945 bis 2000. Das ist ein Gerda Henkel Stiftungsprojekt und ich habe sie gefragt, in der entfalteten Medienöffentlichkeit, da findet ja auch das scheinbar Unterrepräsentierte ziemlich leicht Gehör. Wie geschieht das?
Nun, also grundsätzlich natürlich bei allen anderen Nutzern, Usern von sozialen Plattformen und dann löst es letztlich der Algorithmus, der darüber entscheidet, wer alles mitlesen kann und wer nicht. Aber für mich war interessant zu sehen, dass Politiker und Politikerinnen neuerdings vor Parlamenten, vor Landtagen oder in der Öffentlichkeit aus Hassmails zitieren. Das fand ich deswegen interessant, weil ich mir dachte, wow, das ist ja dann ein Anreiz. Also wenn ich als normale Bürgerin, die sonst nirgendwo Gehör findet, vielleicht mal ins Fernsehen kommen möchte oder auf YouTube gesehen werden möchte, bei einer Rede von einem Ministerpräsidenten, der aus Bürgerbriefen zitiert, dann sollte ich anfangen, Hassmails zu schreiben. Und das fand ich eine ganz, ganz interessant, ganz interessanten Ausgangspunkt, um mal darüber nachzudenken, welche kommunikativen Bedingungen rufen vielleicht auch gewisse Artikulationen hervor. Jetzt will ich nicht sagen, dass Politikerinnen und Politiker durch ihre öffentlichen Gebärden gewissermaßen Bürgerinnen und Bürger dazu herausfordern, in irgendeiner Form Hassmails zu schreiben. Aber dass man damit mittlerweile diese Öffentlichkeit erringen kann, so ist meine Überlegung, führt natürlich wiederum dazu, gewisse Anreize zu setzen, sich hassförmig zu äußern. In der älteren Bundesrepublik vor der digitalen Revolution haben wir Hassaffekte auf alle Fälle auch, vielleicht sogar ausgeprägter, weil diese Gesellschaft viel stärker.
Das ist einer Ihrer leitenden Gedanken, dass es das nicht gab, sondern dass es nur vielleicht nicht gehört wurde oder nicht diese Repräsentationsformen hatte, ne?
Genau, und was hassförmige Kommunikation, also die äußerte sich vor der digitalen Transformation vor allem in Briefen, die Bürgerinnen und Bürger an Politiker, an Parteien, an Institutionen schrieben. Und dort, also das war natürlich schon eine Artikulationsform, aber die gelangte nicht weiter in die Öffentlichkeit. Also die wurde entweder dort bei den Empfangenden aussortiert sofort. Also ich habe beispielsweise Briefe gefunden an Willy Brandt und kurz nach seinem Rücktritt von 1973, da hat das Büro von Willy Brandt die hassförmigen, hasstransportierenden Briefe alle zerrissen. Also die gibt es noch im Archiv, die kann man sich ansehen, aber nur noch in Schnipseln. Das finde ich eine ganz interessante Art, damit umzugehen. Und ansonsten haben natürlich Redaktionen von Zeitungen, die Leserbriefe erhielten, aussortiert. Und das waren Gatekeeper, wie es heißt, die diese Hassförmigkeit nicht an die Öffentlichkeit gelangen ließen und heute...
Ist heute anders, ne? Ja, der mit dem Brief ist natürlich schon ein interessanter Punkt, nicht weil es so ein sympathisch altmodisches Medium ist, sondern weil sich hinter dem Brief buchstäblich eine Handschrift verbirgt, etwas anspruchsvoller gesagt, Ihnen ist das auch aufgefallen, natürlich ein adressierbares Subjekt. Das verschwindet natürlich jetzt und macht es leicht, anonyme Hassmails zu versenden. Nur muss man sich klar machen, an Kommunikation, so hätte es Niklas Luhmann gesagt, ist wesentlich nur Kommunikation erstmal beteiligt, ne?
Ja, also Sie haben aber ganz recht, der Brief, vor allem der handschriftliche Brief, der mit Grußformel und so weiter verbunden war, der war ja mit Konventionen verbunden und die werden durch die digitale Art der Umsetzung dieser Artikulation zunehmend abgeschliffen. Also wenn Sie Hassmails bekommen, habe auch schon ein, zwei bekommen, fehlt meistens die Anrede oder wird in irgendeiner Form quasi anders transportiert. Man wird dann mit nicht sehr geehrte Frau irgendwas angesprochen, sondern mit einfach nur ja, mit dem Namen oder mit einer abwertenden Vokabel. In den sozialen Medien fehlen solche Grußformen oder überhaupt irgendwas. Dadurch, Sie haben ganz recht, verschwindet das Gesicht hinter dem Verfasser, genauso wie das Gesicht hinter dem Adressaten. Und vor allem ist aber eben auch häufig überhaupt nicht nachzuvollziehen, wer eventuell in organisierter Form Hass-Tweets beispielsweise aussendet oder Hasskommentare. Also dahinter können sich ja auch wiederum Programme verbergen, Algorithmen verbergen. Das kann eine organisierte Form des Trollings sein. Das war früher, wenn man Briefe schrieb, nicht möglich. Da schrieb man einen Brief und kopierte den meistens auch nicht und sandte den ab und gut war. Aber dieses Schreiben müssen mit der Hand, mehrere Seiten beschriften, das war eine ganz andere Form des Ausdrucks von Subjektivität und womöglich führte die dazu, dass gewisse Affekte vielleicht auch kontrolliert wurden, weil sie eben in Sätze übersetzt werden mussten in Sprache.
Frau Gatzka, Sie sind Historikerin und Politikwissenschaftlerin. Ich würde versuchen, mal umzudrehen und nicht nur schlecht zu machen, so schlimm diese Form der Selbstanonymisierung ist. War es nicht doch in den 50ern und 60ern eher eine limitierte Form der Beteiligung? Also war man beschränkt darauf, zur Wahlurne zu gehen und dabei blieb es dann, der Rest blieb ungehört, den hat man am Stammtisch geäußert. Und ist das nicht in gewisser Hinsicht doch ein Fortschritt zu sagen, wir haben Möglichkeiten der Partizipation, auch wenn die teilweise höchst unschön sind?
Absolut, ja, da bin ich bei Ihnen. Die aktuelle Konzentration, der Fokus auf dieses Hassförmige, auf Hate Speech, ist ja eine verzerrte Wahrnehmung, ein verzerrtes Bild dessen, was wir insgesamt an Artikulationen haben. Das Gros dessen, was Bürgerinnen und Bürger auf welchen Kanälen auch immer heute absondern, gehorcht ja zivilen Regeln des Miteinanderumgehens. Im Vergleich dazu war es in den 50er, 60er Jahren bis in die späten 60er der Bundesrepublik viel, viel schwerer, diese auf zivile Art und Weise, jenseits des Wählens, sich in irgendeiner Form einzubringen. Sie konnten in Parteien eintreten, das taten die meisten nicht, aus dem einfachen Grunde, weil Parteien keine besonders attraktiven Angebote machen konnten, außer dass sie politische Monologe irgendwelcher Funktionäre oder Politiker sich anhören konnten. Und jenseits dessen war die Atmosphäre der Bundesrepublik geprägt von Intellektuellen und anderen Wortführerinnen und vor allem Wortführern, die auf sehr pädagogische Art und Weise, auf sehr didaktische Art und Weise mit der deutschen Bevölkerung umgingen, weil eben die Annahme, dass deutsche Bevölkerung aufgrund der NS-Vergangenheit neu erzogen werden müsse, dass sie der Demokratie nicht fähig sei und deswegen zur Demokratie erzogen werden müsse, das beherrschte die Atmosphäre. Und das lud natürlich nicht dazu ein, dass einzelne Bürgerinnen und Bürger frei und offen ihre politische Stimme äußerten.
Sie haben eingangs beschrieben, dass es viele Partizipationsmöglichkeiten gibt, dass die zu einem teils unzivilisierten Verhalten führen, dass Hemmschwellen gesenkt werden. Da könnte man viel drüber sagen. Meine Frage: Sind die demokratischen Repräsentationsmöglichkeiten, oder ich mache es noch ein bisschen fetter, die demokratischen Überrepräsentationsmöglichkeiten durch eben moderne Technik und Medien, das ist schnell mal ein Tweet rausgehauen, führen diese Überrepräsentationsmöglichkeiten dazu oder schwächen sie vielleicht am Ende die repräsentative Demokratie? Mehr als dass sie ihr nutzen?
Ich würde sagen, nein. Die repräsentative Demokratie, so wie sie jetzt verfasst ist, muss aber bessere Mechanismen finden, sich darauf einzustellen, dass wir jetzt in einer Konfiguration leben, wo, wie Sie zu Recht sagen, das sogenannte Volk tatsächlich sich beständig repräsentieren kann, selbst für sich sprechen kann. Die Institutionen müssen Mittel finden, zu eruieren, wer spricht da eigentlich und wie repräsentativ ist das wiederum.
Das ist der Punkt, denn Kommunikation alleine ist noch keine Repräsentation.
Ganz genau, ganz genau. Und aktuell laufen wir eben Gefahr, dass durch diese starke Digitalität, dass gewisse Sprechende, die das sehr gut beherrschen, die Oberhand gewinnen und vorgeben können, für alle zu sprechen und das aber gar nicht tun.
Viele andere stumm sind. Bei der letzten NRW-Wahl gab es in manchen Stadtteilen eine Wahlbeteiligung in Köln von 20% und weniger. Das heißt, ganze Bevölkerungsgruppen werden buchstäblich nicht gehört und gesehen.
Ja, absolut. Man kann jetzt überlegen, inwiefern das tatsächlich mit digitalen Artikulationsformen zusammenhängt. Vielleicht führt bei manchen der Umstand, dass sie sich nun auf Facebook äußern können oder woanders dazu, dass sie die Wahl noch weniger ernst nehmen, als sie es ohnehin taten. Das sind aber in der Tat erschreckende Zahlen. Es gibt einige Politikwissenschaftler, die deuten eine geringe Wahlbeteiligung immer auch als Ausweis einer gewissen, naja, Zufriedenheit. Also man findet nichts problematisch, deswegen geht man nicht zur Wahl. Aber ich glaube, das Gros der Kolleginnen und Kollegen sehen das genauso problematisch wie Medien und Öffentlichkeit. Und da gibt es ein abgehängt Disconnection gewissermaßen von gewissen Bevölkerungsteilen. Da müssten Antworten gefunden werden. Und ich denke, die digitale Transformation bietet Gelegenheiten, die auch in ihren Medien gewissermaßen abzuholen. Da muss noch viel darüber nachgedacht werden, wie man soziale Medien, die ja von Unternehmen aus gesteuert werden, eventuell zu öffentlichen Räumen macht, in die auch die politischen Institutionen in irgendeiner Form hineinwirken können, um das wieder zu einem Forum zu machen.
Es bleibt die Frage danach, wo äußert sich das Ungehörte, nicht das Unerhörte, aber das Ungehörte, ne?
Man kann natürlich nicht sagen, dass was Menschen auf Kommentarspalten, in Kommentarspalten zum Beispiel auf Facebook oder auf Twitter äußern, dass das unwichtig wäre. Natürlich ist das für Politikerinnen und Politiker, sind das wichtige Stimmen, die einen ersten Eindruck vermitteln dessen, was draußen sozusagen gedacht wird. Jenseits dessen aber bietet es sich an, wieder dorthin zu gehen, wo Menschen in physischen Räumen miteinander interagieren und anzutreffen sind. Also wenn ich etwas über Jugendliche beispielsweise herausfinden will, kann ich auf Facebook nachsehen, ich kann aber auch in die Schulen gehen. Wenn ich etwas über Immigrierte beispielsweise herausfinden möchte, kann ich schauen, was sind deren Vertretungsgruppen, wo wohnen die, wie wohnen die. Also hingehen zu den Menschen. Es gab Zeiten in der bundesrepublikanischen Demokratie, haben die Parteien und die Abgeordneten das getan, das war in den 70er Jahren. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Es führte zu einer gewissen Blütezeit der Kommunikation und der Repräsentation. Heute habe ich den Eindruck, dass alle irgendwie nur noch mit den digitalen Devices hantieren und ausschließlich die als Fenster der Realität wahrnehmen. Aber es gibt ja auch noch die physischen Räume und dort sind auch die anzutreffen, die sich vielleicht nicht so stark äußern in den sozialen Medien oder in E-Mails.
Das sagt Claudia Gatzka. Sie leitet ein Forschungsprojekt über verborgene Stimmen der Demokratie, Repräsentation des Volkes in der Bundesrepublik 1945 bis 2000.